Moinsen, hier spricht der Stefan. 150. 150 Podcast-Episoden, ja klar, Podcast. Und das am 14.11.2024. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Wir sind bei ja klar, Podcast bei der 150. Episode angekommen. Und es wäre nicht mein Podcast, wenn ich mir nicht für die 150. Episode was ganz Besonderes ausgedacht hätte. Es gibt ein Special und zwar gleich zwei davon. Und zwar gibt es eine Episode, wie wir mit Ja klar Podcast im nächsten Jahr 2025 weitermachen. Meine sogenannten 11+1 HR Basics. Und es gibt die Staffel 1 von I Like the Way You Pitch Me, ein Podcast-Special im Rahmen der 150. Ja klar Episode in ganz enger Kooperation mit Alligator, dem HR-Tech-Ökosystem und meiner grandiosen Co-Host Susanne Jung. Also freut euch auf die jetzige Episode, springt direkt rein und notiert euch gerne jetzt schon mal den 14.11.2024. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Dr. Ramzi Fatfuta begrüßen. Ramzi ist habilitierter Psychologe, Neurowissenschaftler und systemischer Personal- und Business-Coach. Er ist unter anderem Experte für psychologische Eignungsdiagnostik entlang sämtlicher Erfahrungsstufen von Young Professionals bis Senior Executives. Zahlreiche Weiterbildungen unter anderem im Change Management, in der Business Mediation und der Organisations- und Geschäftsmodellentwicklung runden sein Profil ab. Nach seiner ersten beruflichen Station in der Wissenschaft wechselte er zu Kienbaum Consultants International, wo er als Senior Consultant im Bereich Management Diagnostics tätig war und fundierte Assessment-Expertise bei verschiedenen KundInnen und in verschiedenen Branchen aufbaute. Anschließend wechselte er auf die Konzernseite, wo er als Principal im Bereich der strategischen Personal- und Organisationsentwicklung vielfältige Projekte leitete. Schon immer hat Ramzi neben seinen Vollzeitbeschäftigungen jahrelang weiter zu Narzissmus geforscht, zahlreiche Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Büchern dazu veröffentlicht und ist derzeit selbstständig als Trainer, Berater und Coach in Berlin tätig. Dabei versteht er sich als interdisziplinärer Brückenbauer zwischen Wissenschaft, Consulting und Privatwirtschaft und arbeitet kontinuierlich am Theorie-Praxistransfer im Personalbereich.
Eine weitere Episode im Ja klar Podcast und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Experten bei mir im Podcast, nämlich den Ramzi Fatfuta. Ich hoffe, Ramzi, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du gerade?
Ich bin heute zu Hause im Homeoffice tätig, in Berlin.
In Berlin, okay. Da haben wir schon den einen oder anderen Gast hergehabt. Ich bin wie immer in meinem Podcast-Studio in Mannheim-Seckenheim und ich habe mir den Ramzi als Experten mit reingeholt, weil das heute ein Themenfeld ist, was mich auch ganz persönlich schon seit bestimmt einem Jahrzehnt immer mal wieder triggert. Und das ist der ganze große Oberbegriff des Narzissmus. Ramzi, vielleicht magst du uns zu Beginn mal kurz sozusagen deine Historie zu dem Thema geben und dann wollen wir im weiteren Verlauf der Episode so ein bisschen den Narzissmus im Kontext von Arbeit und Organisation eingehen, weil das ja auch ein Buch ist, was du im August diesen Jahres dann rausbringst, ne?
Genau, ja. Zur Historie. Also wie bin ich zu Narzissmus gekommen? Es gibt einmal die offizielle Version, die so ein bisschen spröde ist. Ich habe mich damit in meiner Dissertation beschäftigt. Ich habe zum Thema Konfliktverarbeitung geforscht, also wie Menschen Konflikte wahrnehmen und verarbeiten. Und da war Narzissmus immer so eine Eigenschaft, die eigentlich so die Antithese zum nachsichtigen, verzeihenden ist. Also das sind Personen, die sehr konfliktorientiert sind. Und dann habe ich das weiter verfolgt. Dann im Nachgang habe ich dann auch zu dem Thema habilitiert, also das Thema wirklich vollkommen durchdrungen. Und dann bin ich aber in die Privatwirtschaft gegangen und habe in einer deutschen Managementberatung gearbeitet und habe dann sozusagen beides gemacht. Also einerseits geforscht, andererseits aber auch in der Managementdiagnostik gearbeitet und habe dann unter anderem viele C-Level-Persönlichkeiten kennengelernt und das dann so verknüpft. Also das, was ich erforscht habe, habe ich dann auch in real life in meinen Management-Audits gesehen, in den Interviews gesehen und das hat mich total fasziniert, weil in der Theorie, wenn man das liest, denkt man sich, ja, okay, ne, irgendwie charismatisches Auftreten, aber wenn man das dann sieht, das ist dann wirklich nochmal was ganz anderes. Und da gab es eine Persönlichkeit, die auch in meinem Buch vorkommt, Herr A., die mich sehr fasziniert hat, weil das eine Person war, die eben ja wenig Lust auf so ein Verfahren hatte, auf so ein Assessment und auch auf mich, und aber gleichzeitig sehr, sehr gut war in ihrem Verhalten. Also die Person wurde geholt, um eben im Rahmen einer Restrukturierung aufzuräumen, in Anführungsstrichen. Und das war sehr faszinierend zu beobachten, dass sie auf der einen Seite so ein bisschen ja spröde und antagonistisch war, aber auf der anderen Seite auch dem Laden da wirklich weitergeholfen hat. So. Genau, und diese Ambivalenz ist etwas, was mich seit jeher eigentlich fasziniert und begeistert. Ich habe über 10 Jahre daran geforscht und bin auch froh, jetzt das eben veröffentlichen zu können, weil eben sehr viel Falsches zu Narzissmus existiert. Ja, also sehr viele küchenpsychologische Weisheiten. Und ich möchte da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Dann lass uns das doch mal in den nächsten 20, 25 Minuten machen, Ramzi, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil ja auch immer ganz gerne von der dunklen Triade auch gesprochen wird, glaube ich, so heißt es dann. Ne? Was ist denn so, wenn du es runterdampfen müsstest, was ist denn so der eine Narzissmus-Mythos, den wir als allererstes aus unserem Arbeitskontext mal verändern müssen, beziehungsweise mal Licht ins Dunkel bringen müssen?
Also einer, der mich sehr beschäftigt hat, ist das Thema, es gibt den einen Narzissmus. Ja, also in der Alltagssprache sagt man ja, das ist ein Narzisst oder das ist eine Narzisstin, wie narzisstisch. Und die Leute denken, es gibt eben den einen Narzissmus, aber Narzissmus ist eben eine sehr komplexe Eigenschaft, die besteht aus 2 Dimensionen, einmal der grandiose Narzissmus, einmal der vulnerable Narzissmus. Und darunter gibt es auch noch sogenannte Facetten, 4 verschiedene Facetten, also agentischer Narzissmus, antagonistischer Narzissmus, kommunaler Narzissmus und erotischer Narzissmus. Und die sind alle sehr verschieden. Und jede Facette hat eben eine eigene Tönung oder einen eigenen Grauton, sage ich jetzt mal. Aber die Leute denken, es gibt eben nur den einen.
Okay, jetzt habe ich auch schon viel zu den 4 E's des Narzissmus gelesen. Das kennst du vielleicht auch, Ramzi, und mir fehlt auch immer ein E, wenn ich es aufzähle. Aber eins, was vielen, glaube ich, in dem Zusammenhang bekannt ist, ist dieses krasse Egoistische, dieser Egoismus, der bei einem Narzissten vorherrscht. Ist das vielleicht etwas, was wir im Arbeitsalltag auch beziehungsweise im beruflichen Kontext vielleicht für uns auch beobachtbar machen können? Hast du da einen Tipp für uns?
Also genau, dieses Egoistische ist ja etwas, was allen Facetten gemein ist, wobei es auch eine Facette gibt, die so wirkt, als würde sie für andere etwas tun. Aber das kann man ja ganz oft so bei Projektarbeiten beobachten oder in Situationen, wo es eben um Ressourcenverteilung geht. Es gibt eben Projekt oder Budget oder neue Kunde, wo es dann darum geht, dass die Person das für sich sichern möchte und dann natürlich auch allerhand tut, um uns oder andere davon zu überzeugen, warum er oder sie jetzt die Beste ist, um das zu tun. Ne? Also dafür werben, sich in den Vordergrund stellen und darin kann man eben beobachten, dass das jemand ist, der das jetzt für sich in Anspruch nehmen möchte.
Wenn ich jetzt auf meinen Arbeitskontext schaue und ich habe viel in schnell wachsenden Unternehmen gearbeitet und die Mitarbeitendenlandschaft war durchaus auch männlich geprägt. Ist das Thema Narzissmus etwas, was wir auch, ich sag mal, evidenztechnisch eher mit dem Thema Männlichkeit verbinden oder ist auch das eigentlich eher ein Mythos und wir können das gar nicht mit validen Studien irgendwie belegen?
Ja, also das ist so die Wahrnehmung, die man üblicherweise hat, dass es eher ein männliches Thema ist. Wenn man aber die Studien sich anguckt, dann ist der Geschlechtsunterschied extrem gering. Ja, also es gibt da so Metastudien, es gibt natürlich Einzelstudien, die finden es immer wieder, aber wenn man dann ganz viele Studien zusammennimmt und sich da eben das im Durchschnitt anguckt, dann findet man da ganz wenig. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich denke, dass das unter anderem auch mit der Sozialisation zu tun hat, weil diese klassischen narzisstischen Verhaltensweisen, also sowas wie Führungsstärke, Dominanz, Risikobereitschaft, das sind ja auch alles Attribute, die man typischerweise auch mit dem männlichen Geschlecht assoziiert. Es gibt aber genauso viele Facetten, die stereotyp weiblich sind, ne? Also eher so dieses Perfektionistische beispielsweise. Das ist auch etwas, was man findet, und da gibt es auch viele Frauen, die das sozusagen aufweisen. Aber klassischerweise ist das, was sichtbar ist, ja, das, was im Vordergrund ist, das ist eben dieses Stereotyp männliche. Wenn man aber die Studienlage anschaut, dann sind die Geschlechtsunterschiede eher gering ausgeprägt. Ja, also dass ich sagen würde, das hat eher etwas mit der Sichtbarkeit zu tun, wie das Verhalten sozusagen gezeigt wird.
Jetzt ist in meiner Wahrnehmung und Beobachtung, wenn ich mich mit dem Thema auch beschäftige, und das mache ich immer mal wieder sporadisch, ist mein Gefühl, dass dieses Thema Narzissmus, und du nennst es ja auch als Persönlichkeitsmerkmal, dass das etwas ist, was ausschließlich irgendwie negativ konnotiert ist, ne? Also Narzissmus gleich schlecht, weil das ist toxisch, das ist dies und jenes. Da werden ja ganz, ganz viele Begrifflichkeiten und Wörter auch in einen Topf geworfen und dann zum Teil auch synonym betrachtet und bewertet. Hat Narzissmus auch Vorteile?
Ja, also ich vertrete da einen sehr anderen Ansatz, weil ich sage, es gibt genauso viele Vorteile wie Nachteile. Eine Eigenschaft an sich ist ja nie gut oder schlecht, sondern man muss immer den Kontext betrachten, in dem diese Eigenschaft eben wirkt. Das, was aber sichtbar ist oder auch medial ja ausgeschlachtet wird, sind ja häufig die negativen Aspekte, wenn eben ein Unternehmen insolvent geht oder eine Führungskraft eben sehr, sehr negatives Verhalten zeigt. Aber die positiven Facetten, wie beispielsweise Innovation, ja, also es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass Unternehmen mit narzisstischen CEOs innovativer sind im Hinblick auf die Produkte, die sie sozusagen auf den Markt lancieren. Das ist ein Beispiel. Oder auch Unternehmertum, Entrepreneurship. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass Personen, die eher narzisstisch sind, da eben häufiger gründen, weil eben diese höhere Risikobereitschaft, das große Selbstvertrauen oder auch mal, ja, unternehmerisch zu denken, das sind alles Aspekte, die auch mit Narzissmus zusammenhängen, aber dann eben e weniger damit assoziiert werden. Ne? Also wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise sehr erfolgreich ist oder in einer Krise ja sozusagen reüssiert, weil es eben erfolgreich ist, dann würde man weniger sagen, Mensch, danke, ja, das war der Narzissmus des CEOs, sondern man würde dann einen anderen Begriff finden, aber im Grunde sind das genau auch die Aspekte, die Unternehmen erfolgreich machen. Ich würde statt auf dieses positiv-negativ zu schauen, eher gucken, in welchem Zeitpunkt kann diese Eigenschaft von Vorteil sein. Und da gibt es sehr viele Belege, die zeigen, dass es insbesondere in der Frühphase Vorteile bringen kann. Also beispielsweise bei der Startup-Gründung in dieser Early-Stage-Phase, das ist ja auch eine sehr unsichere Phase. Es gibt kein Funding. Die Leute glauben vielleicht nicht daran, dass es was werden kann. Und in dieser Frühphase können eben narzisstische Eigenschaften von Vorteil sein, weil da braucht man eine Person, die eben sagt, ich glaube an mich, ich glaube an die Idee und ich schaffe es auch, dich zu überzeugen, mir Geld zu geben. Ja, ich gehe ins Risiko. Das heißt, in dieser Early-Stage-Phase oder auch im Unternehmen, wenn gerade quasi was Neues aufgebaut wird, dann können diese Eigenschaften von Vorteil sein. Und dann gibt es irgendwann so einen Kipppunkt, den man auch gut abpassen muss, wo diese Eigenschaft sich dann ins Gegenteil verkehren kann, wenn beispielsweise das Unternehmen sich stärker etabliert hat oder das Startup sozusagen aus der Verlustzone in die Gewinnzone kommt. Da würde ich eben empfehlen, dass man das stärker ins Monitoring kommt, um zu gucken, dass das nicht abdriftet.
Das ist extrem spannend, was du da sagst, weil ich ja gerade eben selber auch mit We Like You mein eigenes Unternehmen sozusagen aufbaue. Und ich hätte das für mich selber aus meiner eigenen Perspektive niemals als sozusagen in Anführungszeichen positive Facette des Narzissmus bewertet, sondern auch, wie du es schon angedeutet hast, Ramzi, dass man das mit anderen Wörtern umschreibt. Ich würde zum Beispiel sagen, gesundes Selbstvertrauen. Ne? Also wirklich, ich glaube daran, was wir bei We Like You machen, und ich bin davon fest überzeugt, dass das funktionieren wird. Wird das mit gesundem Selbstvertrauen durchaus auch in Verbindung gebracht, und es ist am Ende des Tages einfach eine Facette von Narzissmus? Habe ich das jetzt so richtig eingeordnet, ein Stück weit?
Also genau, in der Psychologie ist ja Narzissmus auch eine Persönlichkeitseigenschaft, und als solche ist sie ja auch in unserer Bevölkerung normal verteilt. Also ungefähr 68% der Bevölkerung ist durchschnittlich narzisstisch, und das ist auch in Anführungsstrichen gesund. Ja, also der Mensch ist ja ein Wesen, das auch eine positive Selbstsicht braucht. Ja, es ist eben eher weniger vorteilhaft, wenn man den ganzen Tag durch die Welt läuft und denkt, ich bin wertlos, ich bin dumm. Ich schaffe nichts, ne? Das ist ja eher kontraproduktiv für die eigene Psychohygiene. Wenn man sozusagen ein gewisses Maß an Selbstvertrauen mitbringt, dann ist es einerseits für die Psychohygiene gut, aber andererseits auch für die Wirkung auf andere. Ne? Das heißt, so ein gewisses Maß an Narzissmus ist ja normal, in Anführungsstrichen. Schwierig wird es dann eher, wenn man in diese Extreme abdriftet. Ja? Also ungefähr 14% haben eher hohe Narzissmuswerte, das sind dann die Bereiche, wo man dann auch merkt, Mensch, das wirkt sich jetzt auch auf andere Personen aus, das wird jetzt unangenehm, aber das ist eben ein Kontinuum. Ja? Es ist keine Kategorie, entweder man ist narzisstisch oder nicht, sondern es ist ein Kontinuum, und jeder Mensch verortet sich auf diesem Kontinuum irgendwo an einer bestimmten Stelle.
Das ist ja auch grundsätzlich so, wenn wir über das Thema Persönlichkeit sprechen. Und ich bin dann ein großer Freund und Verfechter auch von dem Big Five-Modell, was in der Persönlichkeitspsychologie, zumindest nach meinem Kenntnisstand, das mit Abstand valideste ist, weil es auch mit unzähligen Studien über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch belegbar ist, dass wir aus diesen Persönlichkeitseigenschaften und by the way, wenn man den Big Five macht, was ja auch hinlänglich als Persönlichkeitstest eingestuft wird, obwohl es ja gar kein Test ist, ne? Weil wir halt auch da wieder auf Dimensionen arbeiten, und die sind halt auch auf einem Kontinuum abgebildet. Und da taucht zum Beispiel nicht Narzissmus auf, sondern Introversion versus Extraversion oder sowas, ne? Oder Kooperation versus Wettbewerb.
Genau.
Wo können wir, ohne dass das Wort Narzissmus da jetzt steht, aber wo könnte man das in diesem Big Five, und du wirst es kennen, wo können wir da sozusagen, oder wo kann ich als Coach, als Mentor, wo könnte ich da, ich sag mal, Tendenzen auch rauslesen, die ich dann mit meinen Mentees, Coaches auch ja besprechen kann, weil am Ende des Tages geht es bei diesen Persönlichkeitsanalysen auch nicht um gut oder schlecht, deswegen fand ich das sehr gut, als du das eingangs gesagt hast, sondern es geht ja in allererster Linie erstmal darum, das zu erfassen und dann versuchen zu verstehen und dann in einem dritten Step für sich dann gegebenenfalls Handlungsmaßnahmen abzuleiten.
Genau, ja. Also das ist sehr gut untersucht worden, und Narzissmus oder Narzissten sind disagreeable extroverts, sagt man, also unverträgliche Extravertierte, ne? Wenn man sich jetzt die Dimension der Big Five der Verträglichkeit anschaut, dann sind die eher auf der anderen Seite des Kontinuums, also eher unverträglich, eher in den Konflikt gehend, als jetzt Leute, die sagen, Mensch, ich bin nachsichtig, kooperativ, unterstützend und so weiter. Und bei der Extraversion, Introversion sind das eher die Personen, die eben kontaktfreudig, lebhaft, aktiv sind, also schon eher extravertiert. Und diese ja, Verknüpfung dieser beiden Dimensionen, also wenig verträglich und hoch extravertiert, das ist so ein Indikator, weil ich extra sage Indikator, das heißt nicht, dass man dann narzisstisch ist, aber in der Tendenz ist dieses Muster etwas, was man dann schon häufiger bei narzisstischen Personen auch findet.
Okay, das wird mir natürlich in meinem Arbeitsalltag auf jeden Fall helfen. Jetzt ist ja die Zielgruppe von diesem Podcast durchaus auch PersonalerInnen, Führungskräfte, Geschäftsführende. wenn die sich jetzt diesen Podcast anhören und dann tatsächlich sagen, Menschenskinder, das, was Ramsi und Stefan da miteinander besprechen, das ist wirklich spannend. Aber ich habe für mich noch nicht ganz so herausgefunden, wie ich das jetzt im Arbeitsalltag auch wirklich so in einem ganz normalen Büro oder virtuellen Bürotag irgendwie für mich beobachtbar machen kann. Was wäre da dein Tipp an uns als Community? Wie kann ich das, wenn ich morgens die Bürotür aufmache, wie kann ich sozusagen meinen Blick, meine Perspektive zu diesem Thema auch schärfen, auch ohne, dass jetzt andere irgendwie davon Wind bekommen, ne? Weil ich das erstmal für mich so ein bisschen austesten möchte.
Also ich sage ja immer, Narzissmus erkennen, verstehen und konstruktiv angehen. Das eine ist sozusagen das Erkennen, also nach Signalen zu suchen, die für Narzissmus sozusagen sprechen. Und da habe ich eingangs ja erwähnt, es gibt unterschiedliche Facetten. Und diese agentische Facette, das ist die, die man klassischerweise mit Narzissmus assoziiert. Das sind Leute, die eben durch die Welt laufen mit dem Gedanken, zeige, was du kannst. Ja, also das sind Leute, die ganz oft ihre Erfolge betonen, beispielsweise, die sagen, ich bin der Tollste oder die Tollste, genial und so weiter. Also Leute, die nach Besonderheit streben, immer wieder betonen, wie toll etwas ist oder wie genial das Projekt gelaufen ist oder Name-Dropping beispielsweise betreiben, die selbstsicher auftreten, die tendenziell auch das im Äußeren zeigen. Also das ist wirklich auch in Studien belegt worden, dass sie sich auch anders kleiden, auffällig kleiden und so weiter. Das sind eher so diese ja strahlenden Narzissten, sage ich jetzt mal. Dann gibt es die antagonistischen. Das sind so Zeitgenossen, die eher ganz viel in den Konflikt gehen, die sozusagen das Mindset haben, ich beweise meine Überlegenheit, ich zeige, dass ich besser bin als du, dass ich mehr wert bin als du. Das sind eher so aggressive Verhaltensweisen, die man wahrnehmen kann, beispielsweise auch in Meetings, dass man Personen unterbricht, dass man jemanden abwertet, beispielsweise, oder die Idee auch abwertet, dass man jemanden meidet, ignoriert und so weiter. Das sind eher so diese hässlichen Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal. Oder Leute, die bei Kritik, auch wenn sie konstruktiv ist, sehr, sehr negativ reagieren. Und dann gibt es die neurotischen Narzissten, die will ich auch noch hervorheben, weil die gar nicht so auffällig sind. Das sind eher Personen, die durch die Welt gehen und danach streben, dass ihr Wert bestätigt wird. Also eher unsicher, was Narzissmus untypisch ist. Unsicher sind, wenn das nicht passiert, also wenn sie nicht validiert werden. Die streben ganz oft nach Rückversicherung und wollen sozusagen anerkannt werden. Und anders als die antagonistischen Typen gehen sie nicht in die Aggression, sondern in den sozialen Rückzug. Also ziehen sich zurück, wollen dann sozusagen für sich sein. Und zu guter Letzt, Nummer 4, die kommunalen Narzissten, das sind die Wölfe im Schafspelz sozusagen, die so tun, als wollen sie nur Gutes tun, ja, die sozusagen für das Team das Beste wollen, für die Mitarbeitenden das Beste wollen. Das sind Leute, die sozusagen immer wieder betonen, wie viel sie eigentlich für andere leisten. Ja? Also man sieht, es ist sehr komplex und es gibt viele Aspekte, auf die man da achten kann.
Gerade dieser letzte Typ, dieser kommunale Narzissmus, ist das der Narzissmus, den wir im Kontext von Arbeit und Organisation am häufigsten beobachten? Hast du dazu eine Stichprobe mal gemacht? Gibt es dazu Zahlen? Weil gerade bei dem klingelt es bei mir gerade so ein bisschen im Kopf, wenn ich auch an Führungskräfte denke, ne, die dann völlig, völlig von Kopf gestoßen sind, wenn aus dem Team jemand kündigt, ne, und der diese Person tatsächlich auch wirklich dann angegeben hat, ich gehe, weil ich mit der Führungskraft nicht klarkomme. Und für die Führungskraft fällt aus allen Wolken, weil sie dann genau sowas sagt, wie du gerade meintest. Ich habe doch alles für diese Person getan. Wir haben Coachings gemacht. Ich habe dies gemacht. Ich habe jenes gemacht. Und dann kündigt diese Person eben, weil die Führungskraft das zwar alles gemacht hat, aber nicht um diese Person hochzuheben, sondern nur für sich selber. Ist das etwas, was man tendenziell eher im Arbeitsalltag beobachtet oder ist das gar nicht belegbar?
Das ist meines Wissens nicht belegt. Also man darf auch nicht sozusagen denken, dass diese 4 Facetten isoliert voneinander im Arbeitsalltag auftreten. Also in der Regel ist das so ein Konglomerat aus allem. Natürlich gibt es eine Facette, die vielleicht stärker akzentuiert ist, ne? Also entweder ist es diese strahlende Facette, wo man eben dieses charmante Auftreten beispielsweise gut beobachten kann, oder die antagonistische Facette. Aber in der Regel bringt eine Person eben unterschiedliche Facetten mit. Ne? Nur ist eben bei der einen Person das eine stärker ausgeprägt und bei der anderen eher die andere.
Ja. Und wenn wir zum Ende unserer heutigen Episode, Ramzi, nochmal die, ich sag mal, die Verbindung zwischen Privat- und Berufsleben auch bauen, verhalten sich, ich sage es jetzt bewusst pauschal, Narzissten im beruflichen Umfeld anders als im privaten Umfeld? Oder lässt sich das auch gar nicht irgendwie belegen und das ist genauso komplex und facettenreich, wie du es gerade dargestellt hast?
Ja, also ich habe da ja so eine systemische Betrachtung, was das Thema angeht. Und es geht ja immer um Beziehung. Im Privatleben sind es dann beispielsweise romantische Beziehungen und da beobachtet man ja Ähnliches. Also im Aufbau der Beziehung ist es jetzt beispielsweise Lovebombing. Also die Person macht Komplimente und zeigt sich von ihrer besten Seite und so weiter. Und später kommt es dann zum Konflikt. Im Beruf beobachtet man ja Ähnliches, wie ich gesagt habe. Da gibt es auch so eine Emerging Zone, also der Aufbau der Beziehung. Wenn beispielsweise eine Führungskraft neu ins Team hineinkommt, macht sie ja auch erstmal einen sehr guten Eindruck, ne? Zeigt sich überall, versucht ein Netzwerk aufzubauen. Da würde ich sagen, es gibt wirklich Parallelen. Die Konflikte kommen dann auch erst später, wenn die Person schon etwas länger da ist. Das kann man übrigens auch empirisch nachweisen, dass am Anfang erstmal der Eindruck ist super, ne? Total zufrieden mit der neuen Führungskraft. Und später erst, wenn Projekte anlaufen, wenn sozusagen das Team ongeboardet ist und so weiter, dann kommt es erst zum Konflikt. Also würde ich sagen, es gibt wirklich Parallelen und diese Selbstregulationsmechanismen von narzisstischen Personen sind ähnlich. Es geht immer darum, den eigenen Selbstwert zu stabilisieren, im Kontext Beruf eben mit anderen Mitteln als im Privatkontext, aber das Bedürfnis ist das Gleiche.
Ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr wertvoller Hinweis, auch insbesondere an alle die, die jetzt zuhören und die im Recruiting, im Hiring, in der Personalgewinnung auch ein Stück weit involviert sind. Das habe ich tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn auch jetzt schon das ein oder andere Mal erlebt. Da kann ich jetzt nicht irgendwie ein Beispiel geben, ohne dass es direkt irgendwie eine Verbindung geben kann. Aber genau diese Beispiele hatte ich halt auch schon in meiner Karriere, dass man wirklich dachte im Recruiting, jetzt haben wir den richtigen welchen gefunden, der uns hier aus der, ich sage es jetzt bewusst so, der uns hier richtig aus der Scheiße hebt und mit dem werden wir zu Weltruhm kommen. Ne? Ich überspitze jetzt mal bewusst. Und es ist genauso, wie du sagst, am Anfang wirklich, du hast gedacht, schon 10 Jahre irgendwie gefühlt miteinander gearbeitet, aufmerksam, charmant, zuvorkommend, wirklich auch lobend unterwegs, ne? Was ja auch gerade für uns Personaler aus dem, was ich kenne und auch höre aus dem Netzwerk, nicht so häufig vorkommt. Deswegen sind wir, glaube ich, auch für so anerkennende und wertschätzende Dinge auch in großer Runde sehr anfällig, würde ich jetzt behaupten. Zumindest kann ich das über mich auch sagen. Und dann gerät man in so ein Fahrwasser und denkt sich irgendwann, wenn es wirklich mal zum Konflikt kommt, oh, okay, das ist jetzt mal ein komplett anderes Gesicht. Also wirklich von 0 auf 100 innerhalb von wenigen Sekunden, wenn es dann auf einmal um den eigenen Compensation Plan geht. Ne? Eine ganz andere Sichtweise auf einmal, völlig gedreht. Und dann wird es teilweise richtig ekelhaft und dann werden halt andere Eskalationsstufen genutzt. Ne? Und dann wird halt quasi über die Geschäftsführung wird es dann gespielt, weil dann HR auf einmal nicht der richtige Ansprechpartner ist, weil wir halt nicht zu allem Ja und Amen gesagt haben. Also von daher, das lässt sich im Berufsalltag manchmal relativ einfach beobachten, aber grundsätzlich, so wie du sagst, das Thema ist so komplex. Und ich kann tatsächlich nur jedem ans Herz legen, der sich mit dem Thema etwas tiefer beschäftigen will, wirklich versuchen, mehrere Perspektiven einzunehmen und natürlich, Ramzi, dein Buch dann im August zu kaufen, ja? Genau. Was dann bei Haufe erhältlich ist. Und ich glaube, dass das wirklich ein cooles Buch ist. Ich hole es mir auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir bis dahin nochmal im Austausch bleiben. Gibt es noch irgendetwas, was wir zu deinem Buch sagen können, so zum Ende der Episode, worauf du nochmal besonders hinweisen möchtest?
Genau, also eine Sache ist ja das Thema Mythen. Ne? Also ich habe ja gesagt, es gibt sehr, sehr viele Mythen und in diesem Buch entkräfte ich eben 10 verschiedene Mythen, die es zu dem Narzissmus gibt. Dann weise ich auf die hellen und die dunklen Facetten sozusagen hin. Also auch, wo kann Narzissmus von Vorteil sein, damit der Leser, die Leserin sich ein eigenes Bild sozusagen von dieser Eigenschaft bilden kann. und vielleicht auch überlegt, wann könnte es für mich auch in meiner unternehmerischen Situation von Vorteil sein, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und im dritten Teil des Buches gebe ich also Lösungs- und Handlungsstrategien für Einzelpersonen, aber auch für Organisationen, weil ich das eben als systemisches Thema betrachte. Es ist nie nur die Einzelperson, man muss das Team betrachten und auch die Gesamtorganisation.
Zwischen Egoismus und Exzellenz, wie Narzissmus unsere Arbeitswelt verändert und was wir tun können, von und mit Ramzi Fatfutter. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Für mich war das unglaublich aufschlussreich und erhellend. Exakt das, was ich mir erhofft habe für dieses Interview heute und an die Community da draußen. Wenn ihr Interesse habt, mit dem Ramzi mal in Kontakt zu treten, sagt uns Bescheid. In den Shownotes werden wir auf jeden Fall Ramzi auch vernetzen und auch seine Website und auch dann sein Buch. Und Ramzi, wir beide bleiben im Austausch. Ich glaube, das war nicht die einzige Episode, die wir mit dir abgedreht haben. Ich hoffe, dass wir dann auch inhaltlich ein, zwei andere Facetten reinbringen können. Ich danke dir und Grüße gehen raus nach Berlin.
Dankeschön, vielen Dank.